Ihr Lieben, ich habe euch heute zum Anfang ein Bild mitgebracht und ihr könnt mir mal sagen, was ihr da seht oder was ihr da erkennt, was der Anlass für diesen Menschenauflauf sein könnte.
Ein
Nee? 100 Punkte, ja? Okay. Beeindruckend, ja. Genau. Ist schon, glaube ich, ein paar Jahre her, aber da ist das neue iPhone rausgekommen. Elfi, du kannst mal noch eins weitermachen. Das hätte ich euch jetzt noch als Tipp gegeben. Auf diesem Bild seht ihr hunderte, wenn nicht sogar tausende wartende, mitunter schon seit Tagen wartende Menschen, die endlich dieses neue iPhone für schlappe 600 Euro aufwärts an den Händen halten wollen. Ihr seht hier Menschen, die sich begeistern lassen. Menschen, die es sich was kosten lassen. Zeit und eine Menge Geld. Menschen, die es nicht erwarten können, endlich voller Stolz dieses technische kleine Gerät in den Händen zu halten. Und ich weiß nicht, wer von euch Apple-Fan ist, wer ein iPhone hat und wer vielleicht auch schon mal da anstand. Ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend, diese Begeisterung und dass die Leute sich da so reingeben und da voll zeigen, was sie wollen. Und ich wette, wenn Jesus heute ein Gleichnis erzählen würde, dann würde er wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Vergleich mit einem iPhone bringen. Da Jesus allerdings eine Weile vor Steve Jobs auf dieser Erde war, hat er stattdessen folgenden Vergleich erzählt. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, was Jesus gesagt hat. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Jesus predigte oft vom Himmelreich. Und immer wieder suchte er nach neuen Bildern, die den Menschen irgendwie verständlich machen könnten, was dieses Himmelreich ist, wie es wächst und was es für uns bedeutet. Und bei Matthäus lesen wir in dem Kapitel noch viel mehr solcher Gleichnisse, die alle Bezug auf das Himmelreich haben. Und hier in unseren zwei Bildern, da sagt Jesus zum einen, das Himmelreich gleicht einem Schatz. Es ist das Wertvollste und Beste, was du je in deinem Leben entdecken kannst. Und zum Zweiten sagt er, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der alles riskiert. Denn das Himmelreich braucht Menschen, die Ja sagen. Das Himmelreich wäre nicht Himmelreich ohne die von Gott geschaffenen und gewollten Menschen. Jesus sagt, du bist wichtig für das Himmelreich. Lass uns zuerst einmal darauf schauen, was Jesus eigentlich mit dem Himmelreich meint und was eigentlich dieser Wert ist, was dieser Schatz ist. Und danach will ich mit euch über die drei Schritte nachdenken, die hier diese zwei Männer gegangen sind. Das Entdecken, das Verkaufen und das Kaufen. Also das Himmelreich. Wenn Jesus davon redet, dann meint er unter anderem den Regierungsbezirk Gottes. Das Gebiet, wo Gott Regierungschef ist. Ein Regierungschef, der durch und durch das Beste für seine Bürger will. Kein Regierungschef, der in irgendwelche miesen Machenschaften verwickelt ist, sondern einer, der gerecht und voller Fürsorge ist, der sauber ist. Ein Regierungschef, für den es ganz normal ist, mit allen möglichen Leuten und allen Bevölkerungsschichten zusammenzusitzen, gemeinsam zu essen und mit ihnen zu feiern. Himmelreich ist da, wo Gott Regierungschef ist. Himmelreich ist da, wo ihm Vertraut und Autorität gewährt wird. Himmelreich ist da, wo Gottes gute Ideen gelebt werden. wo Frieden und Füreinandersein die Gesellschaft prägen. Das Problem an der Sache ist jedoch, dass dieses Himmelreich nicht einfach automatisch überall ist und uns zur Verfügung steht. Denn wir haben es verspielt. Am Anfang der Menschheitsgeschichte haben sich die Menschen dafür entschieden, selbst kleine Regierungschefs und Könige sein zu wollen. Sie wollten sein wie Gott, denn wir mögen es nicht so sehr, wenn einer über uns steht. Und Gott hat die Menschen gewähren lassen, denn er mag es nicht, den Diktator zu spielen. Und ich muss es nicht weiter ausführen, was das bedeutet, wenn kleiner König gegen anderen kleinen König, die Chefin im Haus gegen den Chef im Haus und andersherum, jeder um seine Macht und seine Stellung und seine eigenen Vorteile kämpft. Die Auswirkungen im Kleinen und Großen erleben wir in unseren Beziehungen und sehen wir in den Nachrichten. Und wir merken und spüren es uns an uns selber, wie anstrengend es ist, wie zermürbend und wir auch eigentlich nicht mithalten können, wie unzufrieden wir sind. Schuld liegt auf uns und auf unseren Mitmenschen. Wir haben das Zugangsrecht zu Gottes Reich verspielt, denn er duldet solch ein Verhalten nicht in seinem Land. Aber gleichzeitig will Gott auch nicht ohne uns. Er will so gerne, dass seine Bürger, die doch eigentlich zu ihm gehören, zurückkommen. Deshalb lässt er sie nicht nur, sondern deshalb geht er ihnen nach. Deshalb geht er hinterher, denn er weiß, wenn sie nur zurückkämen, nach Hause kämen, würden sie endlich wieder Frieden tief in ihrem Inneren finden. Und genau das ist der Schatz. Gottes durchdringende und hinterhergehende Liebe. Dieser Schatz enthält das Zugangsrecht zu Gottes Reich. Dieses Zugangsrecht heißt Jesus Christus. Denn Gott ist in Jesus selbst in diese König gegen Könige Welt gekommen, um die Menschen wieder an seine Ideen und Prinzipien zu erinnern, um ihre Verletzungen zu heilen und vor allem um den Preis für ihre Schuld zu bezahlen. Er ist gekommen, um uns die Schuld abzunehmen, damit wir frei und sauber in Gottes Regierungsbereich zurückkehren können, damit wir Frieden finden können. Das ist der Schatz, das ist das Wertvolle, das Zugangsrecht zu Gottes Reich. Das Wertvollste in unserem Leben trägt den Namen Jesus Christus. Und diesen Schatz zu entdecken und uns zu eigen zu machen, das macht uns reich. Er macht aus selbsternannten Königen wahre Königskinder. Er macht aus Verlierern Sieger, aus Angeklagten Freigesprochene, aus Friedlosen zufriedene Menschen. An anderer Stelle hat Jesus mal gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Es ist nichts Weltfernes oder was uns erst irgendwann nach unserem Tod vielleicht mal was angeht. Und auch wenn wir es ganz vollkommen erst viel später erfahren werden, trotzdem beginnt es schon jetzt hier bei uns. Es beginnt da, wo ein einzelner Mensch Gott vertraut. Es beginnt da, wo ich anfange umzudenken und zu sagen, okay Gott, du stehst über mir und das ist gut so. Es beginnt da, wo du Jesus in dein Leben lässt. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, sagt Jesus. Aber so ein Schatz bringt nichts, wenn er irgendwo verborgen im Boden, im Acker steckt und niemand ihn findet. Dort im Boden hat er zwar auch Wert, aber praktisch auch nicht, weil was soll er da unten? Wertvoll ist er erst, wenn er von jemandem entdeckt und herausgeholt wird. Manche von uns haben diesen Schatz schon entdeckt. Bei anderen liegt er vielleicht noch irgendwo im Boden verborgen. Aber er ist da, um gefunden zu werden. Und damit sind wir bei dem ersten Schritt, das Entdecken. Das Entdecken ist in beiden Bildern macht deutlich, dass wir es selbst nicht machen können. Denn Entdecken bedeutet auch immer, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Schatz steckt. Ich hatte keine Ahnung, dass es ihn gibt. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Schatz bedeutet. Es ist ein Geschenk, wenn Gott uns auf sich aufmerksam macht. Und manchmal schickt Gott Menschen in das Leben anderer, um sie auf sich, um sie auf diesen Schatz zu stoßen. Manchmal spricht er zu uns in Lebensumständen. Manchmal macht er sich erkennbar, indem er direkt uns anspricht. Auf welche Weise wir auch immer diesen Schatz entdecken. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass es diesen Schatz überhaupt gibt. Es ist Gnade, dass wir ihn entdecken. Und manche sind auf der Suche, wie dieser Händler da, wie dieser Kaufmann. Aber manche auch nicht. Die entdecken den Schatz überraschend. Das Entdecken des Schatzes ist ein Geschenk Gottes. Aber es ist unsere Entscheidung, wie wir mit dem entdeckten Schatz umgehen. Diese zwei Männer, die hätten auch dran vorbeigehen können. Die hätten sagen können, wenn ich diesen ganzen Acker dazu kaufen muss, damit ich überhaupt den Schatz besitzen darf, das ist mir zu viel Dreck, da sind mir zu viele Steine drin, das ist mir zu anstrengend. Und dieser Kaufmann hätte sagen können, vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine wertvollere Perle. Woher weiß ich denn, dass die die wertvollste ist? Aber davon lesen wir hier nichts. Die beiden Männer in den Gleichnissen, die konnten nicht einfach vorbeigehen. Die konnten nicht einfach weitermachen wie bisher. Stattdessen heißt es da, ging er voller Freude los und verkaufte alles, was er hatte. Er wusste, was er wollte. Er wollte plötzlich nichts mehr als diesen Schatz. Er hatte ein klares Ziel vor Augen. Diese Perle kaufen. Und dafür brauchte er Mittel und Freiheit. Das war ihm ganz klar. Und denk nochmal an diese iPhone-Fans zurück. Sie sind auch voller Entschlossenheit. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Sie wollen um jeden Preis eins dieser iPhones ergattern, bevor alle weg sind. Und sie nehmen dafür einiges in Kauf. Stellen sich bei Wind und Wetter für mehrere Stunden und Tage an, um etwas in Besitz zu nehmen, das sie ziemlich viel Geld kostet. Um diesen Schatz, um dieses Zugangsrecht zum Himmelreich in Empfang zu nehmen, kann es auch bedeuten, dass wir einiges aufgeben, loslassen, ja verkaufen müssen. Und vielleicht habt ihr das in eurem Leben so erlebt, dass ihr bestimmte Angewohnheiten, Denkweisen, vielleicht auch Beziehungen loslassen und verändern musstet, als ihr Christ geworden seid. Vielleicht musstet ihr das, woran bis dahin euer Herz hing, was so euer Stolz, euer Schatz war, loslassen. Aufgeben, um Platz für Jesus zu machen. Es wäre falsch zu behaupten, dass alles so bleibt, wie es ist, wenn du Jesus in dein Leben lässt. Wenn du diesen Schatz annimmst, dann stehst du auch in neuen Verantwortungen. Dann hat das Folgen auf deine Lebensweise, auf dein Denken und Entscheiden, auf deine Perspektiven und Optionen, möglicherweise auch darauf, wie du angesehen und behandelt wirst. Aber voller Freude und in dem Bewusstsein, dass dieser Schatz es wirklich wert ist, ist er losgegangen und hat bestimmte Dinge aus seinem Leben und Herzen rausgeschmissen, hat da Platz gemacht für diesen Schatz. Und dann kam er wieder, um den Acker bzw. die Perle zu kaufen. Diesen Acker kaufen, das heißt zu investieren, das Risiko zu wagen, mutig alles auf Jesus zu setzen. Darauf vertrauen, dass dieser Schatz genügt. Zu jeder Zeit und in jeder Situation meines Lebens. Die Perle zu kaufen heißt, Gott zu sagen, ich will zu dir gehören. Ich will zu deinem Reich gehören. Du sollst mir das Wichtigste sein, Gott. Dir vertraue ich, dir gewähre ich Autorität in meinem Leben. Ich will versuchen, bestmöglich nach deinen Ideen zu leben. Und mit jedem von uns schreibt Gott eine ganz eigene und persönliche Geschichte. Und deshalb sieht das Entdecken, Verkaufen und Kaufen auch in jedem unserer Leben anders aus. Für manchen ist es radikaler, für manche ist es so ein Prozess, wo eins in das andere übergeht. Und wir hören nachher noch, was es für Einzelne konkret bedeutet. Aber eins ist noch zu bedenken, wenn wir mutig investiert und Ja gesagt haben, dann ist es ja nicht so, dass von heute auf morgen alles ganz anders ist, dass wir komplett neue Menschen sind und dass die Welt um uns herum sich total geändert hat. Dann rennen wir wahrscheinlich auch nicht immer und jeden Tag freudestrahlend und begeistert durch die Gegend und erzählen allen, was wir doch für einen tollen Schatz haben. Manchmal im Alltag geht es auch vor lauter Trubel irgendwie unter. Und wir lassen das in irgendeiner Ecke verstauben. Auch leben wir immer noch in dieser König-gegen-König-Welt und hängen da manchmal mehr drin, als wir das eigentlich wollen. Deshalb ist es immer wieder nötig und hilfreich, uns den Schatz bewusst zu machen, den wir haben in Jesus. Unseren Blick immer wieder auf Jesus zu richten und darüber nachzudenken, welche Autorität und Rolle er in unserem Leben gerade spielt. Und es kann hilfreich sein, sich anhand dieser drei Schritte des Entdeckens, des Verkaufens und Kaufens, nee, noch nicht, mal darüber nachzudenken, uns an den Anfang unserer Beziehung mit Gott zu erinnern, darüber nachzudenken, wie habe ich Gott eigentlich in meinem Leben entdeckt? Was habe ich damals bewusst losgelassen? Was habe ich damals verkauft? Und ist es nach wie vor so oder habe ich doch wieder was zurückgeholt davon? Und was hat mich überzeugt oder dazu motiviert, Ja zu Gott zu sagen? Das uns als Stärkung immer wieder bewusst zu machen. Das kann gut sein, das kann uns gut tun, das kann uns zu neuem Glauben und zu in unserem Alltag einfach helfen. Und diese drei Schritte können uns aber auch helfen, einmal in der Woche so zu reflektieren und uns zu fragen, kritische Fragen zu stellen. Was habe ich über diese Woche über Gott, über mich und über andere entdeckt? Worauf hat mich Gott diese Woche gestoßen? Welche Rolle hat Gott diese Woche eingenommen in meinem Leben? Habe ich so gelebt, dass Jesus das Wichtigste ist? Und was muss ich eigentlich loslassen gerade? Vielleicht an Ärger und an Zorn. Was muss ich vor anderen eingestehen, vor Gott eingestehen? Was ist dran, aufzuhören an bestimmten Gewohnheiten, an Handlungen, an Gedankenkreisen? Und dann zu gucken, was kann ich damit kaufen, mit dieser neu gewonnenen Freiheit, mit den Kapazitäten und Möglichkeiten? Worin investiere ich jetzt in der neuen Woche? Welche Beziehung ist dran, gepflegt zu werden? In welchem Bereich möchte ich wachsen? Was tue ich dafür? Und Gott einfach zu fragen, was dran ist. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt einfach so einen Moment der Stille haben können, wo wir einfach darüber reflektieren können und darüber nachdenken können. Über diese drei Schritte des Entdeckens, des Verkaufens und Kaufens. Jetzt. Da vorne findet ihr zu den drei Schritten bestimmte Fragen. Und wenn ihr hier seid und eher unsicher seid, ob das mit Gott überhaupt wahr ist, ob das stimmt, ob ihr daran glauben könnt, dann sind eher die oberen, die eigentlich blauen Fragen, eher für euch. Und wenn ihr schon seit lang oder vielleicht auch erst seit kurzem mit Jesus lebt, dann sind die unteren grünen Fragen eher für euch. Unter eurem Stuhl findet ihr auch Zettel und Stift, zumindest unter den meisten. Ich glaube, die vorderen haben leider nichts. Aber da könnt ihr einfach für euch was persönlich aufschreiben, was euch gerade so durch den Kopf geht. Und ihr müsst nicht alle Fragen beantworten, sondern guckt einfach, welcher Schritt gerade für euch dran ist oder was euch gerade berührt und beschäftigt. Fangt da einfach an. Es sind 5 Minuten Zeit. Ich gebe dann ein Signal, wenn es weitergeht. Thank you. Jeder von euch wird jetzt wahrscheinlich was ganz Unterschiedliches gedacht und aufgeschrieben haben, weil Gott mit jedem von uns eine eigene Geschichte schreibt. Und deshalb steht jeder von uns auch an einem anderen Schritt. Manche sind schon all diese Schritte durchlaufen und manche stehen vielleicht vor oder in so einem Schritt. Und manchmal müssen wir die auch uns wieder neu bewusst machen und uns daran erinnern. Aber wir dürfen wissen, dass dieser Schatz da ist in unserem Leben. Für uns da ist. Und Jenny, Theo und Bianca wollen uns jetzt noch einen kurzen Einblick in ihre Geschichte mit Gott geben. Ich habe sie gebeten, ob sie einfach ein kurzes Zeugnis aus ihrem Leben geben können. Und ich freue mich, dass sie ja gesagt haben. Und genau, ich bitte euch jetzt einfach mal nach vorn. Genau, Jenny, ich würde gerne mit dir anfangen. Genau, Jenny, bei dir war es ja so, dass du in der Familie groß geworden bist oder in einem Umfeld, wo Gott eigentlich gar keine Rolle spielte. Und du hast dann durch Kinderstunde und Teenie-Stunde im Ostseeviertel so ein bisschen was davon gehört oder relativ viel davon gehört. Und trotzdem war es noch ein ganz schön langer Prozess, bis du irgendwann Ja zu Gott sagen konntest. Erzähl uns doch einfach kurz, wie du dazu gekommen bist.
Okay. Ich war für eine kurze Zeit in Berlin, habe da mal als Lehrer eine Ausbildung begonnen. Chefin war nicht so ganz in Ordnung. Die hat mich dann rausgeschmissen. Dann habe ich mit Antonia Jansson gebetet, dass ich, wenn ich wieder in den Kreis komme, neue Leute kennenlerne. Ich habe Ryan und Niklas kennengelernt. Tolle Leute. Bin nach Kreislauf zurück und ich habe mit Antonia weitergebetet und Janita hatte ein mega cooles Bild, dass einfach Gott vor mir kniet und einfach geholt hat und darum gebetet hat, dass ich zu ihm komme. Und ich habe eine Nacht darüber nachgedacht, ob es wirklich so ist. Ich habe erst gedacht, ach, es ist bestimmt nur bla bla bla. Ach, komm mal zu Gott. Aber so war es ja nicht, weil Gott hat mir schon irgendwie Kraft gegeben, um einfach hier einen Neustart zu haben. Und ich habe hier meine Taufe in Ruhe gefeiert. Was habe ich aufgegeben? Ich habe Freunde verloren, dadurch, dass ich Christ geworden bin. Meine Familie glaubt nicht an Gott. Das hat sich auch stark verändert. Daran hatte ich ein bisschen zu kämpfen, weil sie dachten, ja, du gehst in die Kirche, Gott gibt es gar nicht. Und ich dachte, jeder hat so sein eigenes Ding, ne? Jeder denkt mal an den Teufel oder an Gott. Und ja.
Danke, Jenny.
Können wir hinsetzen?
Okay, Theo, bei dir war es ein bisschen anders. Gib uns doch einen kurzen Einblick, wie es bei dir war.
Genau, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, dadurch war das viel mehr ein Prozess und ich habe so irgendwie nach und nach Jesus kennengelernt. Und das war nicht so mit einmal. Genau, ich habe das mal so kurz auf die wichtigsten Etappen und Punkte zusammengekürzt. Das klingt jetzt vermutlich ziemlich geradlinig, es war aber gar nicht so gerade, sondern irgendwie alles ein bisschen komplizierter und verworrener. Meine Eltern sind ja irgendwie schon immer in die Kirche gegangen, ich bin mitgegangen in die Gemeinde und habe eigentlich, solange ich mich erinnern kann, geglaubt, dass es Gott gibt. Irgendwie war das immer klar, zumindest erinnere ich mich an nichts anderes. Und ein wichtiger Schritt war dann irgendwann in der Zeit in der Grundschule. Da habe ich dann entschieden, dass ich halt nicht nur weiß, dass es Gott gibt, sondern dass ich auch mit Jesus leben will oder dass ich für Jesus leben will und er das Allerwichtigste in meinem Leben sein soll. Ich weiß noch, ich habe an dem Tag dann auch noch irgendwie einiges anderes mit Gott und mit dem Heiligen Geist erlebt und war dann ziemlich glücklich am ganzen Nachmittag und bin fröhlich durch die Bunde gehüpft. Genau, aber ich habe dann irgendwie erst viel später verstanden, was das heißt, dass Jesus mein Retter ist, dass er für mich gestorben ist und dass es eben nicht mehr, also dass ich mir Gottes Liebe nicht verdienen muss, um irgendwas zu tun, sondern dass das eigentlich das ist, was Jesus für mich getan hat. Das kam so nach und nach, also ich habe da ein paar Bücher gelesen, das kam über Monate irgendwann, ich glaube, ich war so 9., 10. Klasse. Und dann gab es nochmal so einen Punkt, da habe ich mich gefragt, habe ich mich eigentlich mal so fest dafür entschieden, mit Jesus zu leben? Ich habe mich an die Situation aus der Grundschule nicht mehr so richtig erinnert. Ich habe gefragt, okay, es war schon immer klar, dass ich an Gott glaube, aber habe ich eigentlich mal gesagt, ich bin so richtig dabei. Ein paar von den Büchern, die ich gelesen hatte, haben gesagt, es ist ganz hilfreich, mal so einen festen Punkt zu haben, an den man sich zurückerinnern kann. Und ich wusste gar nicht so genau, habe ich den eigentlich, habe ich den nicht. Irgendwie wollte ich den haben, also habe ich mich an meinen Computer gesetzt, habe so ein Gebet aufgeschrieben, Jesus, ich weiß gar nicht so genau, ob ich das schon mal gesagt habe, aber und so weiter. Genau, also das Gebet ausgedruckt, gebetet, noch unterschrieben und abgeheftet, dass ich da auch... Anders ist es praktisch, wenn man Leute hat, mit denen man zusammen beten kann, dann erinnern die sich auch daran. Ich hatte die irgendwie nicht, also hatte ich den Zettel. Und also dadurch habe ich, glaube ich, in diesen Situationen an den Schritten nicht so bewusst Dinge losgelassen, weil ich so langsam da reingewachsen bin. Aber trotzdem gab es immer wieder so einzelne Situationen, in denen ich irgendwie Dinge loslassen müsste und wo ich gemerkt habe, okay, es kostet auch was, mit Jesus zu leben. Genau.
Also, wenn es Leute gibt, die mich schon kennen, dann wissen sie, dass es unglaublich schwer für mich ist, mich kurz zu fassen an dieser Stelle. Ich könnte theoretisch 2 Stunden hier stehen und von meinem Leben und meinen Stationen erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Deshalb habe ich versucht, mich ein bisschen zu fokussieren. Nämlich vor allen Dingen auf bestimmte Charakterzüge Gottes, die mir extrem wichtig sind. Wer mich kennt, weiß auch, mir sind tatsächlich Gefühle sehr wichtig. Mir sind alle Dinge, die mit der Seele zu tun haben, sehr wichtig. Seelsorgerliche Dinge. Schönheit und vor allem auch Beziehung. Und nun erinnere ich mich ein bisschen dran zurück, also nicht ganz den Anfang, weil ich habe wirklich echt schon viele Sachen mit ihm erlebt, aber als es dann so richtig konkret wurde, weiß ich einfach, dass mir das Wichtigste am Anfang war, dass Gott versprochen hat, er will mir Ruhe geben. Er hat konkret gesagt in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde die euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und so ein bisschen wie die Leute in dem Gleichnis heute, die haben halt diese Perle gefunden und wussten, hey, kein Ding, ich verkaufe alles, weil das, was ich hier gefunden habe, ist ja viel besser als das, was ich hatte. Und möchte ich mal hier betonen an dieser Stelle. Ja, wir verlieren was, aber was wir kriegen, ist ja viel, viel besser. Und das wussten die auch, sonst hätten die nicht alles verkauft. Und so ähnlich geht es mir an dieser Stelle, wo ich dachte, hey, es ist mir auch nicht alles leicht gefallen, loszulassen. Es gibt eine Menge loszulassen. Aber ich wusste, das, was Jesus hier verspricht, und das war meine große Hoffnung, das ist besser als alles, was ich habe. Und ich habe eine unendliche Sehnsucht danach gehabt. Und das war wirklich auch da, Leute, die mich kennen, fragt mich nochmal, ich erzähle es euch, wissen, dass ich wirklich ein großes Chaos hatte in meinem Leben und eine große Sehnsucht und eine große Beziehungslosigkeit, die ich hatte und eine Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Und das wurde mir versprochen an dieser Stelle. Dann hatte ich aber ein Problem. Nämlich wusste ich nicht, ist denn das wirklich so? Also ist Jesus wirklich so? Ist Gott wirklich so voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit? Bin ich wirklich seine Freundin oder nicht? Oder ist er so, wie ich es manchmal dachte, so ein bisschen alttestamentarisch, blutrünstig und hartherzig? Will er von mir jetzt, stelle ich mal nicht so an, reiße ich mal ein bisschen zusammen, lässt den Kram halt bleiben und alles wird gut? So. Und ich bin wirklich, also ich war extrem ambivalent. Und habe auch in der Bibel ambivalente Dinge gelesen und habe auch in Menschen beides erlebt. Also ich habe Menschen erlebt, die unglaublich liebevoll und von einem liebevollen Gott erzählten, und ich habe Menschen erlebt, die sehr hartherzig waren und die einen Gott repräsentiert haben, wo ich dachte, okay, wenn Gott so wie du ist, dann du kannst gehen, Gott kann gehen, dann nicht. So. Und dann hatte ich auch ein Bild, wie schön Jenny das so erzählt hat, mit Jesus und so ein Bild. Und das hatte ich nämlich auch, nämlich Jesus, der auf mich zukommt und mich umarmen will. Und ich, also das habe ich so von meinem geistigen Augen gesehen, und schlage ihn gerne weg und sage, so bist du doch gar nicht. So bist du doch gar nicht. Und dann sehe ich ihn, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut dabei, sehe ich ihn, wie er Tränen in den Augen hat. Und in dem Moment wird mir klar, dass wenn ich nicht daran glaube, dass Jesus die Liebe ist, und dass er barmherzig und gnädig ist und dass er sich nach mir sehnt und dass er mich liebt, dass ich dann seinen Charakter verkenne. Dass ich ihm sage, so bist du doch gar nicht. Und ich ihn damit verletze. Und er natürlich auch nicht nur traurig war, weil ich ihn falsch gesehen habe, sondern weil ich mich nicht habe umarmen lassen. An so einer Stelle fiel also die Entscheidung. Auch noch spannend, wie das nun ganz konkret war. Das auch an einer anderen Stelle. Es ist also die Entscheidung gefallen. Und dann fing das Leben mit Gott tatsächlich an. Und das sind auch von auf und ab geprägt. Auch das war, ich bin auch gehüpft durch die Wohnung eine Zeit lang und habe dann aber auch andere Sachen gehabt. Das war auf und ab von Befreiung und Rückfällen, auch auf den verschiedensten Art und Weisen. Und ich glaube ganz fest daran und habe mich auch heute noch und halte mich immer wieder daran, dass er gesagt hat, dieses gute Werk, das war heute, glaube ich, in den Losungen auch, das gute Werk, was er in dir angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und was mir auch ganz wichtig war, erzählte ich diese Beziehung. Und ich habe durch Gott erlebt, wie Beziehungen geheilt werden. Wie er mir gesagt hat, dass Vergebung das Wichtigste ist. Und ich habe zum Beispiel ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Und durch diese Vergebung sind mir Schuppen von den Augen gefallen. Also fast wortwörtlich. Ich habe mit ihr telefoniert und auf einmal fiel was von mir ab und ich konnte auf einmal ihre Liebe erkennen. Wo ich dachte, okay, ich habe immer gedacht, wenn sie mir über 400 Kilometer ein paar Haushaltshandtücher schickt, will sie mir sagen, putz schön ordentlich, weil das fand sie schon immer blöd an mir. Was ich aber sehen konnte, war, die hat an mich gedacht. Also die hat voller Fürsorge an mich gedacht. Das war vorher nicht möglich für mich, das zu sehen. Durch Vergebung, wo es möglich. Und das erlebe ich täglich in allen Beziehungen, die ich habe. Er hat mir also auch diese Beziehung geschenkt. Ich habe Freundschaften, die ich mir erträumt habe, die ich nie für möglich gehalten hatte und die ich heute habe. Tiefe, erfüllende Freundschaften. Und ich habe Trost an vielen, vielen verschiedenen Stellen. Er hat gesagt, ich werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das sind Momente, wo kein Mensch hinkommt. Und das wusste ich auch damals schon. Ich wusste, dass an diesen Stellen kein Mensch kommt, aber Gott kommt dahin. Und er tröstet einen und er tröstet einen in der Vergangenheit. Erzähle ich euch auch mehr davon, wenn ihr wollt. Und er tröstet mich heute. Und das ist eine Kraft und eine Tiefe, die ich mir immer erträumt habe, die ich nie für möglich gehalten hätte. Aber er hat gesagt, ich habe mehr für euch, als ihr euch jemals vorstellen und erbitten könnt. Und das ist die Wahrheit, weil ich erlebe das. Und dann gibt es etwas, was ich gerne bete und womit ich jetzt auch abschließen möchte. Und zwar bete ich gerne ein Gebet aus Epheser 3, 14 bis 21. Und das bete ich immer wieder für mich. Und das bete ich für die Menschen, die ich liebe, für Michi und für Jasni und für meine Freunde und für Menschen, wo ich einfach weiß, die brauchen das. Und dann setze ich deren Namen da ein. Und das bete ich jetzt für uns alle. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Stärke und Kraft. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.
Amen.